Servus Sportsfreunde, hier sind Jan und Michel von Gasgeflüster, dem Modcast für alle Motorradfans und Zweiradinfizierten.
Es gibt viel zu berichten. Zum einen war Michel in Modena und hat dort eine wahrhafte MotoGP-Legende und Größe getroffen. Außerdem reden wir über die drohende Konkurrenz aus Fernost, namentlich China. Außerdem hat es Kulewu mit seinem Roller von Berlin tatsächlich nach Afrika geschafft und gibt es bald Gasgeflüster-Strickjacken? All das in der heutigen Folge Gasgeflüster. Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten.
Jetzt hat er sogar extra gewartet, bis die Sekunden heruntergezählt waren. Damit das Gute.
Der schönste Sound neben meinem reinen Vierzylinder ist doch der hier. Oh, ASMR für alle, die es jetzt hier gerade nicht sehen können. Ja, es ist soweit. Der Ehrlichkeit halber erstmal hallo und herzlich willkommen. Die Moderation oder die Anmoderation fällt mir ein bisschen schwer, weil der Michel und ich haben schon gut anderthalb Stunden Podcast hinter uns, hatten Gäste, die es auch in sich hatten. Es ging sehr tief in die Materie rund um Verbrennungsmotorräder. Das muss man erstmal verdauen. Wie macht man das am besten? Endlich wieder mit dem Bier, weil da musste ich nüchtern bleiben. Und wir haben in letzter Zeit so viel Bier zugeschickt bekommen. Es ist geil. Und ich habe mir heute vorgenommen, zumindest 3 Pakete alle unterschiedlich anzutesten. Und das erste Bier kommt vom Effe. So viel darf ich, glaube ich, sagen. Frisch aus Berlin. Haben wir schon mal bekommen. Und nachdem der Michel das Berliner Bier immer mit dem Berliner Kindl verwechselt hat, hat er jetzt hier ein ehrliches Kindl geschickt. Und das zimmer ich mir jetzt rein. Und damit herzlich willkommen und Prost, Michel.
Ja, Prost, Jan. Ich trinke auf dich und zwar nicht mit dem Bier von Benjamin, vom Effe. Prost an dieser Stelle auch. Jan hat mir natürlich nicht verraten, dass er quasi heute eine Bierverkostung machen will mit allen Bieren, sondern es ging nur darum, wir lassen uns Bier trinken. Das heißt, ich habe nur die guten Sagres, leider auch nur 2 kleine Fläschlein, weil ich wie immer im Büro aufnehme, von Thiago, die jetzt aber tatsächlich schon einige Wochen hier auf den guten Konsum warten. Hier, ne? Gute portugiesische Bier, deinen Wurzeln entsprechend. Also ein bisschen wahrscheinlich nicht weiter gereist als das Kindl. Wo wird denn das hier abgefüllt? Das wird doch bestimmt Deutschland. Nee, guck mal, da steht sogar auf Portugiesisch drauf. Hör mal.
Mann, ich schaue meine Instagram-Stories, da habe ich das schon alles aufgeklärt. Ich habe jetzt einfach schon getrunken.
Was hast du da aufgeklärt?
Ja, dass es aus Portugal kommt, dort auch abgefüllt wurde und so weiter.
Echt jetzt?
Ja, Mann.
Dass es da sogar abgefüllt wurde?
Ja, das weiß ich nicht.
Hab
ich
ja, siehst du mal, da geht lass mal die Kirchen durch.
Pass auf,
ich verfolge dich.
Pass auf, ich hab dir heute, weil nachdem wir jetzt zwar schon sehr viel Input hatten und auch schon sehr viel geredet haben, müssen wir es jetzt trotzdem oder wollen das auch weitermachen. Und ich habe dir die Agenda vorher geschickt mit Punkten, die ich heute vorbereitet habe, beziehungsweise die Agenda, die ich habe. Und da steht als erstens nämlich drauf, erstens Punkt Bier trinken. Das können wir jetzt schon mal einen Haken drin machen, das machen wir jetzt fortlaufend weiter. Und lass uns deswegen direkt starten mit der zweiten, weil die Agenda ist pickepacke voll. Wir haben ganz, ganz viele Themen, über die wir reden müssen. Und das eine, das schon durch die Social Media dieser Welt nur so durchkursiert ist, wie kaum ein anderes, ist ein Video von dir. Du warst nämlich wieder unterwegs in den letzten 2 Wochen im schönen Modena, wie auch immer.
Oh, Modena, ja, si.
Entschuldigung.
Oui.
und ich bin schon wieder neidisch. Ich habe es in den letzten Folgen schon gesagt, Mann, diesmal habe ich echt auch mir eigentlich die Zeit genommen zum Motorradfahren, aber das Wetter spielt einfach nicht so mit. Hier in München ist die ganze Zeit so richtig schön, du wachst morgens auf so, geil, Sonne scheint dich an und denkst so, boah, heute wird der Tag. Dann machst du einen Kaffee, musst hier ein bisschen was arbeiten und sowas. Dann gehst du raus und es fängt einfach an zu regnen. Es ist einfach so zum Kotzen. Aber egal, du warst unterwegs und zwar zur Vorstellung der Aprilia. Lass uns doch wissen, welcher denn genau.
Ich bin tatsächlich nach Modena geflogen, um die neue Aprilia RS4 57 zu fahren. Das war eine super spannende und coole Geschichte, denn ich bin natürlich in freudiger Erwartung dahin gereist. Und als ich dann dort vor Ort war, wurde die aber so ein bisschen gedämpft. Denn normalerweise ist es ja so, dass bei diesen Motorradpräsentationen, wenn irgendwelche großen Marken dabei sind, die irgendwelche Stars in ihrem Portfolio mit haben. Zum Beispiel Ducati, ne? Die haben jetzt vorgestellt vor ein paar Jahren die Panigale V4S. Und da waren doch tatsächlich vor Ort Jorge Martin und, wer war noch? Joan Sarko. Der ist damals da mit dabei gewesen. Und Dann habe ich natürlich gedacht,
MotoGP-Legenden für alle, die das nicht wissen. Also,
so sieht's aus, MotoGP-Legenden. Genau, genau. Und jetzt habe ich gedacht, hey, super cool, Aprilia-Veranstaltung. Aprilia hat ja auch MotoGP-Fahrer. Und habe dann irgendwie fest damit gerechnet, hey, da wird dann jemand vor Ort sein. Und reist dann dorthin und komme am Sonntag an und denk so, hä, ich bin jetzt hier angereist, es ist Sonntag. Die MotoGP fährt, während ich jetzt gerade hier zu dieser Veranstaltung fliege, in Portimão, in Portugal, passenderweise zum Bier von Thiago, zum Wohl an dieser Stelle, fährt jetzt gerade in Portugal ihr Rennen. Das heißt, die Chancen gehen gegen null, dass irgendjemand von den Buben da vor Ort ist. Ne? Diejenigen, die sich ein bisschen auskennen, die wissen, hey, es gibt noch einen Testfahrer bei Aprilia, Lorenzo Savadori. Der ist natürlich auch schon im MotoGP-Rahmen gefahren, aber es ist halt nicht das Gleiche, wie einen echten MotoGP-Dude zu treffen. Naja, auf jeden Fall bin ich dann...
Der Michel will eigentlich immer mit den Stars reden, um einfach mal auf Augenhöhe zu sein.
Ich glaube, ich will einfach nur mit den Stars reden, damit ich mal mit den Stars geredet habe. So, ne? Ich meine, da ist man ja schon so ein bisschen, wie nennt man das, Starstruck? Heißt das so? So, Jan ist ja doch einige Länze jünger als ich. Der ist ja eher so in dieser Hipster-Sprache drin. Und auch wenn er nicht mehr so aussieht, aber ja gut. Er ist ja noch näher dran auf jeden Fall und deswegen freue ich mich natürlich auf solche Veranstaltungen. Also einfach auch, weil es natürlich Gelegenheiten sind, die du fast nicht für Geld kaufen kannst. Das macht solche Sachen ja auch irgendwie besonders und außergewöhnlich. Naja, auf jeden Fall sind wir da im Hotel angekommen und da gab es dann gleich direkt die nächste Ernüchterung, denn ich laufe ins Hotel rein und sehe das Motorrad im Eingang, das ist ganz oft so bei diesen Veranstaltungen und gucke mir das Ding an und denke, hey, super süß, kleiner A2-Sportler, richtiger Aprilia, sieht aus wie ein MotoGP-Bike, so vom Design. Und da gab es dann aber gleich den Rüffel von den Verantwortlichen. Ja, gucken darfst du, aber wirklich kommunizieren darfst du dazu jetzt erstmal noch nicht. Das war nämlich auch total verrückt bei der Veranstaltung. Das zweite Mal, dass ich das jetzt so erlebt habe, dass du irgendwo vor Ort bist bei so einer Testveranstaltung und es gibt direkt ein Embargo auf das Kommunikationsmaterial. Also, in dem Fall durfte man zwar Bilder machen, aber du durftest kein Bewegtbild, also keine Fahreindrücke, keine Soundeindrücke so richtig. Und du durftest auch keine Informationen, also weder technischer Natur noch von deinen Eindrücken kommunizieren. Das war sehr besonders.
What? Wieso?
Ja, ich glaube, aus Marketing-Sicht ist das nicht verkehrt. Und es macht auch tatsächlich den Anwesenden das Leben deutlich leichter. Weil natürlich bei diesen internationalen großen Presseveranstaltungen die Leute von überall her auf der Welt anreisen. Und wenn du dann ein Embargo hast, hast du einmal den großen Vorteil, dass weltweit zur gleichen Zeit, wenn das Embargo fällt, so ein Kommunikationsbass ist. Und der Jan, der hat sich hier die erste schon sowas von reingezimmert. Das eskaliert heute im Podcast. Wir haben Minute 7, 8, 9, 10 Sekunden und er hat das erste Bier schon eingeatmet. Meine Fresse, hier geht's richtig zur Sache. Naja, auf jeden Fall hast du dann diesen Kommunikationsbass sozusagen, dass halt überall zeitgleich kommuniziert wird. Das ist natürlich aus Google-Trend-Sicht nicht verkehrt, muss man sagen. Und es gibt noch einen weiteren Vorteil. Der liegt eben auf der Seite derjenigen, die da vor Ort sind. Und zwar hast du einfach Zeit, ordentlichen Content zu produzieren. Ne, wenn du jetzt bei dieser Veranstaltung vor Ort bist, ne, und bist jetzt, sagen wir mal, mit allen deutschen oder allen japanischen oder allen amerikanischen Journalisten zeitgleich da und die Veranstaltung ist zu Ende, sind die natürlich vor allen Dingen für diese Online-Medien in einem akuten Wettstreit sofort den Inhalt rauszubringen. So, ne? Der schnellste zu sein auf dem Markt, um halt möglichst viel Aufmerksamkeit zu generieren. Aber das sorgt natürlich auch dafür, dass das, was an Output eventuell generiert wird, eventuell besser sein könnte. Ne? Weil du aufgrund der Zeitnot Abstriche in der Qualität vielleicht machst und irgendwie Sachen vergisst oder, keine Ahnung, nicht alle Materialien zur Verfügung schon hast, wenn du das Video veröffentlichst oder den Artikel veröffentlichst etc. Und von daher finde ich das eigentlich nicht verkehrt. Aus journalistischer und Marketing-Sicht sozusagen. Ne? Mhm. Und diejenigen, die vor Ort sind, die haben natürlich dann trotzdem einen Anreiz oder das Bedürfnis, das Material so vielschichtig und so vielseitig wie möglich zu nutzen. Das heißt, du hast dann auch, wenn du dieses Embargo hast, natürlich an diesem Tag und danach fortlaufende Kommunikation, weil das Material ist ja trotzdem da. Also ich finde das aus verschiedenen Gründen eigentlich ganz, ganz gut. Ich finde das nicht verkehrt. So, aber das war natürlich noch so ein kleiner Downer, weil ich natürlich auch immer Bock habe, wenn ich irgendwo bin, ne, so viele Eindrücke wie möglich zu teilen und zu schildern.
Ey, Und da muss man aber mal sagen, du warst da ja wirklich sehr, sehr folgsam, weil als ich das gesehen habe, war ich natürlich auch wieder brennend interessiert daran und habe es gesehen. Du hast auf Instagram, glaube ich, ein Bild oder so geteilt und aber hast auch schon erwähnt, dass du nichts dazu sagen darfst. Und ich so, hä? Warum? Sag es und so. Und er sagt, nee, darf ich nicht und so. Also selbst ich habe hier keine exklusiven Insights vorab bekommen. Aber jetzt mal davon ab. Also, du durftest noch nicht so viel kommunizieren. Deine Stars waren noch irgendwie in Portimao. Stellt sich mir natürlich trotzdem die Frage, steckt denn auch ohne anwesende MotoGP-Stars ein MotoGP-Bike oder zumindest die Technik in dieser Aprilia?
Naja, also ein MotoGP-Bike ist es tatsächlich nicht und auch technisch lassen sich die beiden Motorräder nicht vergleichen. Aber ich würde sagen, darauf kommen wir gleich, weil wenn ich das jetzt erzähle, worauf du jetzt vielleicht hinaus willst, weil du ja einen Teil des Inhalts schon gesehen hast, dann ruiniere ich mir einen Teil der Geschichte, die mich einfach völlig weggeblasen hat, ne? Weil ich musste noch ein bisschen vorher anfangen, vor der ersten Fahrt, denn wie gesagt, es ist Sonntag angekommen, so ein bisschen ernüchtert gewesen, Abend gab es dann Essen und dann nächsten Morgen bei Aprilia alles recht entspannt gewesen. Wir saßen dann morgens beim Frühstück, Montagmorgen und wann war das? Um 8 rum. So, ne? Sitzen wir in diesem Hotelrestaurant, in diesem Hotelbereich zum Frühstücken und ich unterhalte mich mit einem Kollegen und ich habe ja gerade diesen Starstruck-Begriff verwendet, ne? Und ich quatsch und quatsch und brech einfach mitten im Satz ab und war auch völlig perplex, denn ich gucke so mit einem Auge zum Buffet und denke, hä? Da steht doch Maverick Vinales. So, ne? Und Maverick Vinales, sind wir wieder bei diesem Punkt, ne? Wer ihn nicht kennt, auch ein MotoGP-Fahrer. Und er ist tatsächlich nicht irgendein MotoGP-Fahrer, sondern Maverick Vinales ist schon gefahren bei Yamaha, hat auf Yamaha gewonnen, ist gefahren bei Suzuki, hat auf Suzuki MotoGP-Rennen gewonnen und hatte an diesem Wochenende, an diesem besagten Portimao-Wochenende, am Samstag sein erstes Sprintrennen auf Aprilia gewonnen und war auch im zweiten Lauf am Samstag später Nachmittag drauf und dran aufs Podest zu fahren und hat sich dann aber wirklich in der vorletzten Runde durch den Getriebeschaden oder eigentlich in der letzten Runde durch den Getriebeschaden aufs Maul gelegt, ne? Und ich denk, hä? Das kann nicht sein. Und er stand dann halt auch da, also wirklich wie so ein kleiner Kümmerling, also wirklich nur eine halbe Portion. Das kam halt auch noch dazu. Ich weiß nicht, wer das verfolgt hat, eventuell. Die hatten über das Wochenende darauf hingewiesen, dass er zum einen über den Winter 6 Kilo abgenommen hat und über das Portimao-Wochenende Durchfall hatte, also irgendwie Magen-Darm, und an diesem Wochenende allein nochmal 2,5 Kilo verloren hat. Und der stand da wirklich völlig übernächtigt, so die Haare in alle Richtungen, ne, stand er da am Frühstücksbuffet. Und hat sich da versucht, keine Ahnung, ich weiß nicht, Würstchen hat er wahrscheinlich keine gegessen, aber ein Müsli zusammengerührt oder was, ne? Und ich meine noch zum Kollegen, ey, guck mal, da steht Maverick Vinales. Er so, nee, weiß er nicht, kennt er nicht. Erkennt er nicht so, nee, kann es sein.
Was? Da ist ein Kollege, der eine Aprilia gleich testen soll, die zwar nicht ganz so viel Kubik hat, aber trotzdem recht sportlich ausgelegt ist. Und er kennt Maverick Vinales nicht.
Ja, der ist nicht mehr so drin. Das ist ein bisschen ein älterer Kollege, trotzdem pfeilschnell, super sauberer Fahrstil, muss ich an der Stelle sagen. Tilo, Grüße gehen raus. Also ich bin immer noch beeindruckt, wenn ich dich auf dem Motorrad sehe. Super cooler Typ, aber er saß halt auch mit dem Rücken und ist halt nicht so in dieser MotoGP-Bubble drin, so wie ich, ne? Und ich habe ihn auch dann nur ganz kurz gesehen, ne? Und weil ich halt irgendwie so verwirrt war, war ich mir dann halt auch nicht mehr so hundertprozentig sicher. Und ich habe dann anderen Leuten erzählt, die dabei waren, unter anderem hier Tobi Münchinger vom PS so, ey, du wirst es nicht sehen, wen ich gesehen habe. Und ich habe gedacht, April-Scherz so, ne? Ich verarsche ihn ja im Leben nicht so, ne? Waren ja da so, ne? Und dann stehen wir aber an der Rennstrecke in Modena, wo dann dieses kleine Moped präsentiert wurde, reine Rennstreckenpräsentation. Und auf einmal steppt eben nicht nur der angesprochene Lorenzo Savadori vorbei, sondern eben auch Maverick Vinales in seiner Top Gun Nummer 12 Aprilia Lederkombi mit dem klassischen Arai-Helm, also original. Und ich habe ihn dann tatsächlich auch sehr, sehr schnell auf der Strecke gesehen, beziehungsweise er mich ganz kurz. Und dann sah ich ihn ganz kurz von hinten und dann war er auch tatsächlich schon wieder verschwunden, weil es einfach. Ne, der war das erste, muss ich dazu erwähnen, er war das erste Mal in Modena auf dieser Strecke, vorher noch nie dort gewesen. Und er sah halt von hinten aus, als wenn er die Strecke schon 1000 Runden mindestens gefahren ist. Ne? Da hat alles gepasst, das war super smooth, alles total faszinierend. also wirklich eine super krasse Erfahrung, mit so jemandem die Strecke zu teilen. Und bevor wir jetzt auf das Motorrad eingehen und du endlich die Information bekommst, die du vorhin angefragt hast, muss ich noch einen wirklich super glücklichen Umstand beschreiben. Denn der war eigentlich da, um halt irgendwie so ein bisschen mitzufahren. Und eigentlich war kein Kontakt so richtig mit denen vorgesehen. Und nachdem ich den morgens beim Frühstück im Hotel gesehen habe, habe ich quasi alle Verantwortlichen, die da irgendwie rumgesprungen sind, sei es aus Deutschland und aus Italien, vollgelabert, dass ich unbedingt ein Video-Interview mit Maverick Vinales machen möchte. So, ne? Und ich habe dann erst den deutschen Kollegen gefragt, der hat gemeint, ja, er versucht das so ein bisschen. Und dann habe ich gedacht, aber es ist eine italienische Veranstaltung und es sind einfach auch sau viele italienische Journalisten da. Also gefühlt waren 80% der Leute, die vor Ort waren, aus Italien. Und ich habe gedacht, naja, wenn die jetzt mir zuvorkommen und alle ihre Slots reinmachen, und es war klar, er muss halt vor der Mittagspause oder kurz nach der Mittagspause weg, wieder zum Flughafen, dann komme ich vielleicht zu kurz. Ne? Und dann habe ich halt noch die italienischen Kollegen genervt und irgendwann war dann, we need to take care because you need to leave early, you need to get the airplane and we can't promise. Und es hat sich aber dann doch tatsächlich so ergeben, dass das mit diesem Video-Interview geklappt hat.
Und dann hören wir doch mal ganz kurz rein, weil darauf wollte ich natürlich hinaus, was er denn sagt, um meine Frage zu beantworten. Die Ähnlichkeit zwischen MotoGP-Bike und der Aprilia RSV 4 irgendwas. Ich vergesse immer den Namen.
RS 457.
Hören wir einmal kurz rein.
Basically, what I can found between the MotoGP bike and the Aprilia RS 457 is the DNA, especially okay. On braking.
I see.
I do the same and it works so well.
So, ihr habt es gehört. Nein, Jan hat schon wieder angesetzt. Los, Jan, du zuerst. Ich war ja dabei, du zuerst.
Ja, ihr habt jetzt nur das gehört, was Maverick da gesagt hat. Aber ihr solltet es unbedingt auch sehen. Deswegen den Link zu dem Video von Michel packen wir ja auch in die Shownotes rein, weil ich fand's krass. Also Michel hat schon gesagt, der Typ kommt gerade von einem MotoGP-Wochenende. Wir hatten ja schon mal Jonas Folger live aus dem Paddock hier in der Show zu Gast und haben dann nur so ganz leichten Eindruck bekommen, wie stressig so ein Wochenende dann tatsächlich ist. Und Jonas Folger war in Anführungszeichen ja nur als Testfahrer da. Mit Maverick Vinales haben wir einen, der sich im Werksteam wirklich wunderbar schlägt, zusammen mit Aleix Espargaró. Und die zusammen wirklich all in gehen und auch ganz vorne mitfahren. Und, Michel hat es eben auch gesagt, den Tag vorher hat sie ihn in der letzten Runde vom Motorrad geschmissen, denn er hat nicht das Motorrad hingelegt, sondern man muss wirklich sagen, durch einen technischen Fehler wurde er in der Kurve einfach vom Motorrad runtergehobelt und das gab schon einen ganz schön heftigen Einschlag und nicht mal 24 Stunden später, sondern wirklich, ja, am Morgen danach steht er dort in Modena und ich war wirklich beeindruckt, weil ich habe es dir auch geschrieben, Michel, so ein süßer Kerl, den möchtest du einfach die ganze Zeit nur über den Kopf streicheln und am liebsten adoptieren, so hast du es dann auch genannt, weil der einfach so zugänglich wirkt, so nett wirkt und das, obwohl er halt eigentlich wirklich ein krasser Typ ist.
Absolut. Also das war das, was mich am meisten überrascht hat. Ich habe zwischendurch auch mal gedacht, so, der ist überhaupt gar nicht distanziert. Also bin dann hin und habe Hallo gesagt und habe ihn direkt natürlich gratuliert zu seinem ersten Sieg auf Aprilia, auch wenn es in Anführungsstrichen nur der Sprint-Sieg gewesen ist. Und der hat gleich so beidhändig Hände geschüttelt. So, ich kurz Schiss gehabt. Oh mein Gott, jetzt kriege ich auch Diarrhoe, weil er war ja noch krank das Wochenende. Aber zum Glück alles gut gegangen. Und es war halt einfach völlig verrückt, weil es einfach so ein Gespräch auch auf Augenhöhe war. Ne? Und
also,
er hat ja,
darf ich das mal kurz unterbrechen mit deiner Angst vor Diarrhoe? Also jetzt stellen wir mal vor, worst case. Die Person, um die es geht, hat Covid. Ne? Da macht man keine Scherze. Aber ist irgendwie ansteckend. Das wäre Valentino Rossi. Ich glaube, wenn ich die Chance hätte, mit ihm zu reden, würde ich trotzdem Zungenkuss mit ihm ausüben.
Ich wollte sagen, du würdest ihn küssen. Ja, genau. Ja, also das war jetzt natürlich nur so ein Spaß, denn worauf es mir tatsächlich eigentlich hinaus oder ankam, worauf es hinauslaufen sollte, ist die Nahbarkeit, mit der er da aufgetreten ist, mit der er sich unterhalten hat. Und was man natürlich in diesem Video nicht sieht, war tatsächlich dank dem Kameramann auch gut gewählt vom Winkel. Hinter uns standen ja einfach 25 Leute, ne, die halt irgendwie gefilmt haben, die fotografiert haben, die geguckt haben. Also dieses klassische, wenn du so von der Seite so eine Star-Szene siehst, ne? Die sehen halt irgendwie, hast das Gefühl, die stehen allein vor dieser Fotowand, aber im Endeffekt auf der anderen Seite stehen halt einfach Dutzende von Fotografen so, ne? So viele Fotografen waren es in dem Fall nicht, aber es waren einfach sehr viele, die auch ein Interview wollten, die einfach nur geguckt haben, die wissen wollten, was er halt so sagt, ne?
Und die sich gedacht haben, wie hat es der Michel geschafft, den vor die Kamera zu bekommen? Was konnte der besser als wir? Weil du hast es ja gesagt, es war nicht selbstverständlich, dass man mit ihm reden durfte.
Absolut. Und ich muss tatsächlich, glaube ich, sagen, dass ich natürlich, also ich muss es nicht sagen, sondern ich sage es und die anderen hatten natürlich dann im Nachgang auch die Möglichkeit. Ne? Ich habe halt versucht, das irgendwie anzustoßen, war dann tatsächlich der Erste, es war irgendwie ein TV-Team da, die hatten quasi den ersten Interview-Slot, dann kam ich dran und alle anderen haben dann im Nachgang auch noch so diese Möglichkeit bekommen, also es war dann so ein 20-Minuten-Zeitfenster, das war dann halt auch, wie gesagt, für jeden immer nur so 3-4 Minuten oder so. Und tatsächlich war aber eben dieses, ne, also er hat mich ja überholt, er hat, konnte sich wahrscheinlich nicht an mich erinnern, wie er mich hergebrannt hat, ne, das war einfach ich habe mich gefühlt wie ein blutiger Anfänger, der ich in seinen Augen wahrscheinlich auch bin, und hat dann gemeint, ja, so, ne, worauf du hinaus wolltest, ne, dieses Motorrad hat schon so ein bisschen diese DNA von diesem MotoGP-Bike, weil es sich einfach, obwohl es nur 457 Kubik hat, ne, obwohl es nur diese klassischen 48 PS ausreizt, die es in dieser Klasse eben gibt, ne, fährt es sich recht sportlich, auch mit einer niedrigen Sitzhöhe und macht halt auf dieser Rennstrecke sehr, sehr viel Spaß. Und was halt einfach ultra überraschend war, ist die Drehmomententfaltung von diesem kleinen Motörchen, ne. Modena ist ziemlich eng, war auch super anstrengend, aber da muss ich gleich noch drauf eingehen. Und du kannst halt trotzdem aus den Kurven in niedrigen Drehzahlen raus beschleunigen, was ich bei diesem winzigen Motorrad nicht erwartet hätte. Und was mich auch massiv überrascht hat, und das sagt er eben auch in diesem Kontext, ne, die Art und Weise, wie du mit dem Motorrad bremsen kannst und was du für Rückmeldungen so von der Front bekommst, ne. Also, warum sage ich das? Diese Motorräder haben ja alle ein ABS. Heutzutage, ne? Ist ja vorgeschrieben, ist Euro-Regelung, du kriegst diese Dinger nur mit ABS. Und wenn es abschaltbar ist, ist es heutzutage so, dass es nur am Heck abschaltbar ist, ne? Und als ich losgefahren bin, saß ich halt auf diesem Motorrad und du stellst dir dann immer so ein bisschen die Hebeleien ein, dass das alles gut passt, ne? Und hab dann auch versucht, mir den Bremshebel einzustellen und du konntest den einfach bis komplett an den Lenker ranziehen. Und ich habe gedacht, mit meiner Handgröße, das kann nicht gut sein, so, das funktioniert nicht, ne? Und du fährst raus. Und dann baut das System Druck auf und du hast einfach eine Zwei-Finger-Bremse, obwohl du vorne nur eine Scheibe hast. Und was halt aber wirklich verrückt war, wenn du am Anfang langsam Druck anlegst, ne, kannst du super spät bremsen bis in den Scheitelpunkt hinein, so, und wie du es von der Rennstrecke halt kennst. Und ich habe das dann in der Boxengasse halt auch ausprobiert beim Zurückkommen. Du kannst mit dieser Bremse auch richtige Stoppies machen, obwohl es eben ein ABS hat, ne? Musst langsam Druck anlegen und dann ein bisschen Gewicht aufs Vorderrad und dann kannst du das Motorrad richtig aufs Vorderrad stellen, obwohl es eben eine Bremse mit ABS ist, in einer Einsteigerklasse für gerade mal so um die 7.000 Euro. Also es hat mich echt massiv überrascht. Und Maverick anscheinend auch, ne? Also der hat das ja so bestätigt, ne? Dass, obwohl sein Motorrad völlig anders ist, ne? Und keine Ahnung, 7-mal so viel Leistung hat, tatsächlich 7-mal so viel Leistung, er damit sehr gut und sehr sensibel fahren konnte, so wie es halt einfach vom Rennmotorrad kennt.
7-mal? Geht man jetzt bei MotoGP-Bikes von fast 350 PS aus?
Naja, 300.
Ja, boah, also 6-mal. Krass.
Ja, 6-mal.
Bevor wir weiter in die ganz tiefen Details eintauchen, wer das nämlich wissen will, der soll sich einfach das Video dazu anschauen. Du hast die wichtigsten Rahmenbedingungen schon genannt. Also, relativ sportliches Motorrad, 48 PS, um die 7.000 Euro. Wann ist es verfügbar? Wann kommt's?
Das jetzt im Verlauf des Frühjahrs. Also, die hatten, glaube ich, keinen fixen Release-Datum kommuniziert. Aber es müsste jetzt im Frühjahr, müsste es verfügbar sein noch.
Alright.
Witziger. Also, entschuldige, ein witziger Aspekt, weil das ist ja eigentlich eine sehr, 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 sehr gute Überleitung zu einem Thema, das du auch auf der Agenda hattest. Und zwar hatten wir jetzt ja das Thema Aprilia, ne? Und wir haben das dritte Bier beim Jan, wie er sich das jetzt reingekesselt hat. Jetzt wir sind bei Minute 23 und er hat sich halt einfach, naja, zwei klein. Aber das sieht aus, als hätte es 5,8%.
Das hat 8%, das ist ein starkes
Bier. Es hat einfach 8%.
Das ist der Whiskey-Bock von der Claudi.
Also man hört es, bei Jan ist auch die Zunge schon leicht.
Du, das ist aber immer so. Letztes Jahr bei der Ausfahrt wurde ich angesprochen von der Barbara, ich weiß noch, nach irgendwie 2 oder 3 Bier. Mein Problem ist, bevor ich betrunken bin, fange ich schon mal an zu lallen. Und das Schlimme ist, mir fällt selbst auf, ich bin top klar im Kopf. Und wenn ich dann noch 2, 3 Bier weiter getrunken habe, dann hört es mit dem Lallen allmählich auch wieder auf, aber dann bin ich betrunken.
Ja, und wenn jemand Jan erleben möchte, wenn er völlig betrunken ist und gleichzeitig lallt, was er jetzt ja quasi so beschrieben hat, dass das irgendwann wieder aufhört, der sollte unbedingt bei uns auf Instagram vorbeischauen und sich die Story-Highlights anschauen zu unserem Abend in München. Weil da ist er über diesen Punkt schon wieder hinaus, zu dem das Lallen aufhört und steigt wieder voll ein. Also auf jeden Fall ein Highlight, müsst ihr gesehen haben. Großartig. Aber ich wollte ja eigentlich...
Dass ich mir jetzt automatisch das Whisky-Bier aus dem Kühlschrank geholt habe. Ist natürlich wild. Prost. Aber
Jan, auf dich. Genau, die Überleitung. Denn du hast einen Punkt auf deiner Agenda stehen, der auch mit Rennsport zu tun hat. Nicht mit der MotoGP. Jan verzieht gerade das Rämele. So ein Auge hängt schon.
Whisky-Bier, Alter, so was Hartes. Junge, also nach dieser Aufnahme bin ich echt voll. Aber entschuldige, ja, Überleitung.
Genau. Ich brauche jetzt auch deine Aufmerksamkeit, weil ich leite jetzt ja quasi zu deinem Thema über. Du hast nämlich angesprochen, dass du über eine Marke sprechen möchtest, die jetzt dieses Jahr das erste Mal in der WSBK, also in der Superbike- bzw. Supersport-WM unterwegs ist. Und jetzt kommt noch dieser perfekte Link dazu. Die Aprilia. Man hat es nicht offiziell kommuniziert, aber man munkelt, dass der Motor zwar in Italien gebaut wird, das Motorrad aber zusammengesteckt in einem asiatischen Land. Nicht das gleiche Land, aus dem die Marke kommt, über die du jetzt reden möchtest, aber woher es kommt und was, wo da der große Zusammenhang ist, da komme ich gleich drauf. So, jetzt aber jetzt hier, Motorsport. Ja, ne? Nächstes Thema.
Ja, also, und es ist auch für die Leute, die sich nicht unbedingt für Rennsport interessieren, ein wichtiges, interessantes Thema, weil es den ganzen Motorradmarkt betrifft. Und zwar hat in der diesjährigen Supersport-WM ein ganz neuer Hersteller sein Debüt gegeben.
Sein Toupet abgezogen.
Toupet auch, nee, sein Debüt gegeben. Und zwar nennt sich dieser, ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht, QJ Motor, ein chinesischer Hersteller. Und die sind da gestartet, noch fernab von jeglichen Konkurrenzgedanken. Also ich glaube, die Ergebnisse waren irgendwie so 2-3 Sekunden hinter der Spitze. Aber bereits am ersten Wochenende halt die Zeiten enorm verbessert. Von irgendwie, ich glaube, 5 Sekunden Abstand. Über 6 zu 2 Sekunden rangekommen. Und ich muss dir ehrlich sagen, ich hatte das gar nicht so auf dem Schirm. Und fand es dann doch ganz schön beeindruckend und schon auch irgendwie ganz schön krass, dass das irgendwie aus meiner Wahrnehmung noch gar nicht so groß behandelt wurde. Jetzt kommen tatsächlich chinesische Hersteller und steigen direkt ein in die Weltmeisterschaft, in der Supersport-Weltmeisterschaft jetzt in dem Falle. Aber da kann man sich ja sicher sein, dass da bald noch mehr kommt. Und vor allem ist es eben nicht nur das Rennstreckensegment, das sie bedienen, sondern wir haben schon verschiedene Modelle auch gesehen, die auch im Enduro-Bereich oder überhaupt in dem kompletten breiten Motorradmarkt auftreten wollen. Wie hast du das erlebt?
Egal ob Urlaubsreise, Motorradtest oder unsere jährliche Gasgeflüster-Podcast-Ausfahrt. Für die Navigation nutzen wir auf unseren Motorradtouren die App von Kalimoto. Der einzigartige Kurvenalgorithmus führt uns nicht nur zuverlässig über die schönsten Motorradstrecken ans Ziel, dank der einfachen Nutzung ist auch die individuelle Streckenplanung ein Kinderspiel. Besonders komfortabel? Über den Webplaner kann man seine Touren bequem daheim am Rechner zusammenstellen und unterwegs über die App abrufen. Dank Offline-Karten mit Informationen zu Tankstellen, Motorradtreffs und Bike-Hotels ist mit der Premium-Version auch die Navigation in den entlegenen Regionen Deutschlands und der Welt kein Problem. Das Teilen von gefahrenen und geplanten Touren ist selbstverständlich ebenfalls möglich und die Routen können auch im GPX-Format exportiert werden. Wir nutzen die App noch auf dem Smartphone, Kanimoto funktioniert aber auch im Head-Up-Display von Tilsberg oder via CarPlay direkt auf dem Motorrad. Wer wie ich gerne mal eine Tempobeschränkung übersieht, ist dank integrierter Geschwindigkeits- und Blitzerinformation jederzeit sicher unterwegs. Gasgeflüster-Fans erhalten ab sofort eine 30-tägige Testphase für das Premium-Jahresabo und können so alle Funktionen der App in Ruhe und ausgiebig testen. Einfach unter kaloimoto.com anmelden oder registrieren, die Jahresoption wählen und mit dem Code GAS30 die Kalimoto Premium-Version einen ganzen Monat kostenfrei ausprobieren. Den Link zur Seite und alle Informationen findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Ob einfach nur von A nach B oder für die ausgedehnte Tour, mit Kalimoto findest auch du den kurvigsten Weg ans Ziel. Also, ich muss tatsächlich gestehen, ich hatte relativ wenig Zeit für die Superbike-WM und Supersport gucke ich eh nur sporadisch. Das heißt, ich bin wirklich erst aufmerksam auf die Einstiegsambitionen oder Motorsportambitionen vielmehr, weil eingestiegen sind sie ja von QJ Motor in der WSBK aufmerksam geworden. Aber Das hat natürlich sofort was getriggert, denn die sind schon seit letztem Jahr, glaube ich sogar, in der Moto2 aktiv. Die sind natürlich Moto2, diejenigen, die sich auskennen, wissen, japanischer bzw. chinesischer Hersteller, das kann ja irgendwie gar nicht sein, weil es gibt ja die verschiedenen Chassis-Hersteller und Motoren kommen ja einheitsmäßig von Triumph. Das sind ja diese Street-Triple-Motoren, die getunten. Und QJ Motor ist aber Sponsor vom Cresini Racing Team. Also die quasi Mannschaft, bei der jetzt auch Marc Marquez fährt, neben seinem Bruder Alex, die fahren mit Albert Arenas und Manuel González in der Moto2 und da ist eben QJ auch Hauptsponsor. Und dann habe ich vorhin so überlegt, die sind jetzt auch in der WSBK, ist ja krass. Ich guck mal, ob man die irgendwie überhaupt wahrnimmt. Also mal abgesehen jetzt von diesem motorsportlichen Engagement. Und bin tatsächlich auf die Statistik gegangen, weltgrößte Motorradhersteller. Und da haben wir schon mal drüber gesprochen. Kannst du dich noch daran erinnern, wer die weltgrößten Motorradhersteller sind? Weißt du, wer der größte ist?
Oh, ich glaube, es war irgendein indisches Unternehmen, oder nicht?
Die Inder sind stark vertreten. Honda ist aber mit 18,4 Millionen Einheiten der weltgrößte Zweiradproduzent. Und auf Platz 2 kommt dann tatsächlich ein indisches Unternehmen, Hero heißen die. Aber genau, also das war groß. Japan Platz 4. Und die Inder sind aber tatsächlich sehr groß vertreten. Allerdings, ich bin irgendwie davon ausgegangen, dass entweder CF Moto oder QJ Moto oder QJ Motor, die man ja so ein bisschen als Marke kennt, da irgendwie vertreten sind, aber die spielen in der Statistik überhaupt gar keine Rolle. Also
ja, Moment, aber da muss ich dich auch korrigieren, weil QJ Motors gibt es erst seit ungefähr 4 Jahren.
Ja, genau.
Und das ist so krass, ne? Und die sind da jetzt in der Supersport-Geschichte unterwegs. Und hier sagt auch, ich habe ein Zitat vorbereitet von Darkan Chow. Ich hoffe, man spricht ihn richtig aus. Der ist für die Entwicklung und Forschung bei dem Unternehmen zuständig. Der sagt eben, ja, uns gibt's erst seit 4 Jahren. Wir entwickeln allerdings mit sehr hoher Geschwindigkeit. In China ist die Marke offensichtlich schon bekannt. Der Zweck unserer WM-Teilnahme ist, QJ weltweit bekannt zu machen. Noch ist unser Motorrad nahe dem Serienmodell. Aber wir entwickeln es zunehmend in eine Rennmaschine. Das heißt, hier auf jeden Fall auch hochtrabende Pläne. Und das gerade mal nach 4 Jahren. Das ist krass. Aber du wolltest noch irgendwas anderes sagen.
Ja, und zwar wollte ich eben auf diese, also A, natürlich darauf hinaus, dass es mich total überrascht hat, weil mir diese Begriffe marketingtechnisch natürlich geläufig sind, weil sie jetzt über dieses Moto2-Engagement zumindest als Name wahrnehmbar sind. Und CF Moto war für mich irgendwie so immer der, wie soll ich sagen, chinesische Platzhirsch hier so im europäischen Raum. So, das waren gefühlt die am weitesten entwickelten oder am europäischsten gearteten Motorräder haben, weil sie die eben Markenkomponenten benutzen etc. Und ich habe dann tatsächlich überlegt, sag mal, bin ich eigentlich schon mal einen chinesischen Hersteller gefahren? Und Jan, wie sieht's bei dir aus? Hast du irgendwie, also auch wenn du es noch nicht gefahren bist, hast du mal eins gesehen? Hast du Kontakt dazu?
Motorrad muss ich dir ehrlich sagen, nein, Auto bin ich zumindest schon mal mitgefahren.
Denn da liegt, wie soll ich sagen, der Teufel im Detail. Benelli zum Beispiel, die italienische Marke, die du wahrscheinlich doch regelmäßig siehst, und du kennst auch jemanden, der Benelli fährt, ne, hier Motosets, ehemals Kawasets, der hat so eine kleine 125er Benelli. Ja, und Benelli ist inzwischen ein chinesischer Hersteller, also quasi von einem chinesischen, die Marke quasi von einem chinesischen Hersteller gekauft.
Ja, ich meine, dass die groß drin sind. F850 GS, F957 GS war ja damals der große Aufschrei, dass die Motoren erstmals dann in China produziert wurden, dass da immer mehr Know-how auch hinwandert und letztendlich die Grundlage geschaffen wird, um da groß aufzutreten. Das ist mir ja durchaus bewusst. Mit Benelli, das war jetzt wieder für mich eine neue Info.
Genau, und was du jetzt tatsächlich meinst, oder beziehungsweise was auch ein großer Punkt ist, und jetzt komme ich nämlich wieder zu Aprilia zurück. So, ne, jetzt schließt sich dieser Kreis zu diesen asiatischen Produzenten, denn TVS, indischer Hersteller, einer der größten, Platz 5, 3,4 Millionen verkaufte Einheiten, hat auch eine europäische Marke gekauft, und zwar Norton, und produziert unter anderem die BMW G310 und den BMW CE02, dieses Elektro-Vehikel.
Ah, die Yuppie-Schleuder. Ja, wir lieben sie.
So sieht's aus. Und eben in Teilen die Aprilia 457. Und was auch krass ist, Baja, heißen die, glaube ich. Bajaj Auto, Bayer Auto, auch ein indischer Hersteller. Platz 4 der Weltrangliste für Motorradhersteller mit 3,6 Millionen Einheiten. Produziert für KTM und Husqvarna die 390 bzw. 401 und für Triumph die 400er Modelle. Also Marken, von denen du hier auf dem deutschen Markt oder im europäischen Markt eigentlich kaum was wahrnimmst, ne, sind eigentlich schon stückzahlenmäßig sehr stark in Europa vertreten, weil sie halt einfach, ich sag mal, White Label produzieren für diverse große europäische Hersteller, wie eben Triumph. Und das ist halt auch so krass, ne? Die spielen halt in der weltweiten Statistik überhaupt gar keine Rolle. Das ist völlig verrückt, wenn du den Stückzahlvergleich machst.
Und ich meine, allein mit den ganzen Marken und dem Wissen, das ihr gerade gehört habt, könnt ihr beim nächsten Stammtisch auf jeden Fall wieder fett angeben. Gasgeflüster, der Podcast, der euch bildet, wenn es ums Motorradthema geht oder auch um Biere, sei es hingestellt. Aber auf jeden Fall, QJ Motors, stark in der Supersport, also finde ich echt krass. Mich würde da mal interessieren, wie ihr auch drauf schaut da draußen. Angst vor sozusagen den chinesischen Herstellern, ja oder nein? Ich bin da immer großer Fan von Konkurrenz belebt das Geschäft und würde es auf jeden Fall interessant machen. Sehr, sehr gespannt, was dabei rauskommt. Drücken wir auf jeden Fall mal die Daumen, dass sich das annähert.
Ja. Genau, und was natürlich auch dazu kommt, das ist ja, muss ja gar nicht Angst sein, sondern vielleicht ist es ja auch einfach Interesse, ne? Weil diese asiatischen Hersteller bzw. indischen Hersteller, die bieten natürlich einen unschlagbaren Vorteil und das ist das günstige Preisgefüge, was ja für viele Motorrad, also vor allen Dingen Einsteiger, interessant ist, auch weil die Bikes, die da ja auf dem Markt gebaut werden oder für diese großen Märkte gebaut werden, eher so in diesem 400er A2 Einsteigersegment tatsächlich sich bewegen, ne? Weil das die Modelle sind, die auf den Heimatmärkten gekauft und gefahren werden und das zu günstigen Konditionen. Das würde mich tatsächlich eben auch interessieren, wer sich denn vorstellen könnte, so ein Motorrad zu kaufen, also René, da wissen wir es natürlich, MotoZ, der fährt ja diese Benelli und ist auch super glücklich und zufrieden damit, nach chinesischem Ursprung. Und vielleicht hat der oder die ein oder andere auch schon Erfahrung gemacht oder Bock, ein günstiges oder günstigeres Motorrad zu kaufen. Also lasst uns das gerne wissen, bin ich sehr gespannt drauf.
Was ich auf jeden Fall nochmal loswerden will, das Motorrad, das in der Supersport WM auch mitfährt, ist die sogenannte GSR 800. Und ich weiß nicht, Michel, ob du überhaupt ein Bild vor Augen hast. Wenn nein, dann gebe ich dir jetzt nochmal die Chance, während ich hier monologisiere, die Google-Suche anzuschmeißen. Weil mich würde dann doch mal interessieren, an was erinnert dich denn das Motorrad? Du bist jetzt also gerade noch am Öffnen.
Nee, ich habe mir das Film angeguckt und irgendwie hat es mich am ehesten erinnert an die, wie heißt sie, Energica, wie heißt sie denn? Energica hat auch so einen vollverkleideten Supersportler. Elektro, aber also, ne, weil irgendwie die Lampeneinheit irgendwie so pfeilförmig eigenartig und es wirkt relativ massig, das Motorrad, fand ich. Und das hat mich eben sehr an diese Energica erinnert. Das aber ist jetzt auch willst du auf ein normales, anderes Supersportmotorrad hinaus?
Ja, aber vielleicht, weil du gerade sagst, massig, das ist tatsächlich ein Punkt, den ich auch in diesem Interview mit dem Forschungs- und Entwicklungschef gelesen habe, der auch klar gesagt hat, hey, wir sind im Moment noch viel zu schwer für zu wenig Leistung. Ich finde ja, optisch ist hier so ein Zusammenspiel aus verschiedenen Sachen drin. Also die Scheinwerfer erinnern mich an so die alten Yamaha R1 Modelle irgendwie. Vorne die Front, ansonsten das, wie soll man sagen, die Plastikteile, wie die zusammenlaufen, erinnert mich an die aktuelle S1000 Doppel-R, möchte absolut, aber ja, an der Stelle sagen, an alle, die jetzt sozusagen sagen, ja, die Chinesen können eh nur plagiieren, ja gut, sind wir mal ehrlich, wir haben es in den letzten Folgen auch schon öfters gehabt, wo ich gesagt habe, hey, die Kawasaki sieht aus wie Ducati, das sieht aus wie jenes und so weiter, also ich glaube, Ähnlichkeiten wird es immer geben. Deswegen glaube ich da jetzt einfach nur zu sagen, ja, die Chinesen können eh keine Motorräder, weil es irgendwie alles gleich aussieht. Das wäre zu kurz gedacht. Dafür sind wir einfach grundsätzlich oft in Designelementen zu nah beieinander und gibt es auch zu viele Motorräder auf dem Markt, als dass sich da Ähnlichkeiten komplett ausschließen lassen. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, was da kommt. Und wenn wir jetzt schon auf einem anderen Kontinent sozusagen unterwegs waren, ist das doch eine blendende Überleitung zu unserem nächsten Thema, was eigentlich auch auf einem anderen Kontinent stattfinden sollte. Denn wer die letzte Folge noch nicht gehört hat, der sollte das unbedingt machen. Dort hatten wir zu Gast Kulewu, seines Zeichens YouTuber und bekannt für verschiedene verrückte Unternehmungen. Und in unserem Gespräch mit ihm hatte er von den Plänen berichtet, die damals noch anstanden, mit einem Motorroller, der bis zu 100 km/h schnell fährt, das heißt, was ist das, 100 Kubik, 150 Kubik, bis nach Afrika, genauer Gibraltar zu fahren, von Berlin aus. Und das hat er tatsächlich angefangen, dieses Projekt. Ich sage ganz bewusst angefangen. Wer es noch nicht gesehen hat, aber noch sehen möchte, der sollte jetzt pausieren, weil jetzt werden wir gleich ein bisschen spoilern und unbedingt auf YouTube gehen. Michel, hast du verfolgt, was Kulewu dort genauer gemacht hat?
Also ich habe es tatsächlich am Rande verfolgt. Am Rande sage ich deshalb, weil ich die letzte und alles entscheidende Folge noch nicht gesehen habe. Oh. Ich wurde aber von unserem Bierspender Benjamin schon darauf hingewiesen, dass der dritte Teil das absolute Highlight ist und ich es mir unbedingt anschauen muss. Aber du hast, wenn ich das richtig vernehme, alle drei Teile dir in voller Länge angeschaut und kannst jetzt so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Und du darfst bei mir gerne spoilern. Das ist nicht so schlimm. Ich gucke es mir auf jeden Fall trotzdem an, weil der Typ einfach so lässig ist und der Inhalt immer so unterhaltend und ich einfach auch unsere Folge, unsere Aufnahme so gefeiert habe. Also, ja. Du kannst mir alles erzählen. Ich werde es mir trotzdem anschauen. Schieß los.
Ja, krasser Typ, muss man auf jeden Fall sagen. Du findest auch noch Erwähnung. Dabei weiß ich gar nicht mehr, was wir genau besprochen hatten. Als es nämlich über die Pyrenäen, so viel kann ich sagen, geschafft hat, meinte er noch so, ja, er war bei Michel im Gasgeflüster-Podcast. Geil, dass mein Name auch hier keine Rolle spielt. Jetzt
konnte sich natürlich nicht dran erinnern, wie der andere Glanzkopf war.
Minderwertigkeitskomplexe, weißt du? Deshalb muss ich hier jetzt Bier trinken, um darüber irgendwie klarzukommen. Als er es auf jeden Fall über die Pyrenäen geschafft hat, meinte er nämlich, dass du die Aussage getätigt hättest, dass er es nicht über die Pyrenäen schaffen würde. Ich weiß gar nicht mehr so, wie genau das so war.
Wir hatten gesagt, dass die Pyrenäen, also da waren wir uns einig, ne? Wir haben so grob geschätzt, okay, wie weit ist es denn von Berlin bis zu den Pyrenäen? Da hatten wir so 1700, 1800 Kilometer, im Endeffekt waren es 1900. Und wir hatten halt gesagt, wenn dieser Roller es über diese Erhebung sozusagen schafft, dann schafft er es nach Afrika. Das war unsere Wette. Das war unser Ding.
Also es war sehr, sehr wild. Er hat es ja initial nicht mal bis zu den Pyrenäen geschafft, sondern ist schon in Mannheim hängen geblieben. Mannheim. Und krass natürlich, auch wenn wir natürlich schon eine sehr coole und breite Community haben, so ein Kulewu, der irgendwie mit einer 500.000 AbonnentInnen unterwegs ist, der macht da einmal kurz einen Instagram-Aufruf und irgendwie in kürzester Zeit, schneller als jeder gelbe Engel, waren da irgendwie 4-5 Leute an der Tankstelle und haben seinen Motorroller da auseinandergenommen. Der stand davor in Berlin bei einer Autowerkstatt, die sich damals so ein bisschen mal das Ganze angeguckt hat, die schon sagten, naja, sie wissen nicht, ob er das so wirklich schafft. Roller also mehrfach ausgegangen, einfach auch im Stand. Kulewu dann in Berlin bei, keine Ahnung, 8-9 Grad gestartet, Regen, ultra beschissenes Wetter und ist einfach am ersten Tag 600x Kilometer über die Autobahn gefahren mit diesem Motorroller. Bis nach Mannheim eben, wo er dann liegen geblieben ist. Ich glaube, er hatte ursprünglich sogar noch das Ziel, weiß ich gar nicht, Freiburg oder wollte er zuerst nach Frankfurt? Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Er ist auf jeden Fall dort liegen geblieben. Dann über die Pyrenäen hat er es tatsächlich geschafft. Es sah alles nach einem reinen Siegeszug gegen uns aus sozusagen, die ja mit den Pyrenäen die Endstation definiert hatten. Hat es dann auch nach Barcelona geschafft. Ultra krass. Also das muss man einfach mal wirklich sagen. Wer es noch nicht gesehen hat, wir hatten ihn mir auch im Podcast und haben ihn ja auch so anmoderiert. Der Typ ist halt ein Viech. Also das ist wirklich ein
Berg. Du meinst jetzt körperlich.
Ja, es ist ein Berg.
Breiter als jeder Boxermotor. Ich erinnere mich,
Alter,
an dieses wunderschöne
Türsteher,
Zitat.
Der Türsteher eines jeden Türstehers. So kann man es auch irgendwie benennen. Also wirklich eine Maschine. Und sitzt da sicherlich auf einfach so Motorroller. Das ist wirklich einfach krass. Hat es durchgezogen. Super unterhaltsam. Startet dann von Barcelona nach Cartagena, wo er nochmal irgendwie Freunde besucht und hat dann, glaube ich, die letzten 530 Kilometer auf dem Tacho. Und in dem Video siehst du es auch. Er telefoniert noch mit einem Kumpel und sagt, ja, und hier, ey, bist du gerade am Rechner? Also, ja, kann er mal machen und so. Sagt er, ja, schau mal, wann die Fähre geht, nach Gibraltar rüber. Und hat dann auch noch gemeint, ja, vielleicht schafft er es auch noch abends zu fliegen. Zurück nach Berlin. Und in dem Moment macht dieser Roller einen Satt, wupp.
Nicht dein Ernst. Nicht dein Ernst. Während er telefoniert?
Während er telefoniert.
Nein.
Voll auf der Autobahn liegen geblieben. Und wirklich auch an einer ultra beschissenen Stelle. Davor noch auch so, also das tat mir so leid, es hat mir echt das Herz gebrochen, so einigermaßen. Weil er voll motiviert dabei ist. Ne? Du merkst so richtig, er hatte in Deutschland Regen, kaltes Wetter, Scheiße, bla 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 bla, bisschen Angst, ob es mit dem Roller funktioniert. Dann hat der Roller da wirklich einen super Job gemacht, mega gut durchgezogen. Und dann auch wieder krass, ne? Wenn du an so drei Videos einfach siehst, wie sich die Landschaft verändert, finde ich eh immer atemberaubend. Mhm. Da musst du gar nicht unbedingt bis nach Gibraltar fahren. Das erlebst du auch oft genug in Deutschland. Fahr von der Nordseeküste runter nach Bayern. Du hast irgendwie gefühlt fünf unterschiedliche, komplett unterschiedliche Landschaften. Aber er da mittlerweile wirklich schon auch in wüstenähnlichen Gebieten unterwegs. Und so richtig voller Endorphine sagt, boah, jetzt sind es noch irgendwie 300x Kilometer. Da habe ich es geschafft. Und das ist so ein geiles Gefühl. Es hat wirklich auch teilweise überhaupt keinen Spaß gemacht. Und jetzt das hinter sich zu bringen und auf einmal, zack, ist halt das Ding am Arsch, ne? Und er ruft dann irgendwie Abschleppdienst an, wird dann abgeholt und schon an der Tankstelle, wo er wartet, macht der, wie soll man sagen, Abschleppfahrer, Reparateur, Mechaniker, wie auch immer, kurze Untersuchung und du siehst halt schon unten an der Schwinge Richtung Auspuff, alles voller Öl. Ganz, ganz wild.
Tot.
Und dann bringen sie es in die Werkstatt, fahren es da halt hin und die Werkstatt meint nur irgendwie, also es war wohl relativ schwierig in der Kommunikation, jo, gar kein Öl mehr drin, irgendwas komplett auf, kompletter Motorschaden, das Ding geht einfach nur noch in die Schrottpresse. Und wirklich dann so 300 Kilometer vorm Ziel, dödüm,
war's das. Boah, das ist so bitter. Ne, so wie du es gerade beschrieben hast, wenn du halt tatsächlich das Gefühl hast, ich bin jetzt dem Ziel nahe, so, ne? Und es kann eigentlich nicht mehr viel passieren. Und du freust dich schon, die Strapazen gleich belohnt zu sehen. Und dann passiert dir sowas. Wie niederschmettern muss es sein. Ohne Witz. Einfach zu, ich will es mir gar nicht vorstellen. Aber, was man tatsächlich.
Die alte Lebensweisheit am Ende kackt die Ente.
Also von dieser Lebensweite habe ich tatsächlich noch nichts gehört und ich habe schon in vielen Regionen Deutschlands gelebt, aber sei es drum, wir lassen das jetzt mal so stehen, was ich tatsächlich jetzt nämlich nachgeschaut habe und was Kulewu wahrscheinlich auf eine gewisse Art und Weise auch glücklich machen wird, da haben wir ja auch drüber gesprochen, über diesen Druck des Content Creators, diesen Reichweitendruck, Geld zu verdienen, immer den Trend der Leute zu erreichen und da auf der Welle mitzuschwimmen. Denn das ist ihm mit dieser Serie mehr als gelungen. Denn er hat jetzt tatsächlich den Anzeigenhauptmeister, über den wir ja auch gesprochen haben, aufgegriffen. Das hat, wenn man hier so seinen YouTube-Kanal sich anschaut, überhaupt gar nicht performt. Da sind wir jetzt bei knapp über 78.000 Aufrufen und das Video ist 2 Wochen alt. Das Video, das große Finale nach Afrika, ist 2 Tage alt und hat jetzt schon knapp 220.000 Aufrufe. Und alle Videos in dieser Serie sind quasi so in diesem Bereich bis knapp an die 300.000. Und das älteste ist jetzt auch eben 2 Wochen alt. Also da wird er wahrscheinlich schon ein bisschen glücklich sein, auch wenn es kein Happy End in der Reise gab oder mit der Reise gab, dass das für ihn so gut funktioniert hat. Und ich bin jetzt tatsächlich jetzt schon gespannt, was jetzt das nächste Abenteuer wird. Weil da hat er ja, glaube ich, auch zu aufgerufen, ne, dass die Leute ihm schreiben sollen, hey, wo soll denn die Reise hingehen? Was soll er denn als nächstes machen? Irgendjemand hat gesagt, er soll ans Nordkap fahren mit einer Kawasaki Versys, wo ich gedacht habe, hä? Wo sind da die Challenge? So, ne? Also am Nordkap war arschend jeder. Und B, mit der Kawasaki Versys sowieso, ne? Das ist ja so ein Touring-Eimer. Ja, aber das ist jetzt so, ne? Wenn du jetzt gesagt hättest, ja, keine Ahnung, fahr mit dem Klapprad nach Buxtehude, hätte ich gesagt, jojo, cool, aber ja, weiß nicht. Naja, also, wenn ihr da noch Bock drauf habt, ne, schreibt ihm auf jeden Fall gern auf Instagram, wenn ihr verrückte Ideen habt, müsst ihr jetzt nicht unbedingt in die Ukraine oder nach Russland schicken, wäre natürlich jetzt uncool, aber alles andere ist ja, glaube ich, für Ideen offen und ich bin sehr gespannt, was da als nächstes Projekt rauskommt.
Ich auch. Und das genug dazu gesagt, könnt ihr euch sonst alles auf YouTube anschauen, bringt mich eigentlich zu der abschließenden Frage, mit der wir diese Folge dann auch zum Ende bringen können. Michel, wenn du das so siehst, was wäre denn für dich irgendwie nochmal eine Challenge, auf die du richtig Bock hättest?
2 Sachen. Also ich muss auf jeden Fall noch einige Dinge sagen. Wir haben jetzt auch erst 46 Minuten. Ich kann die Folge jetzt noch nicht zum Ende bringen, denn ich habe noch andere Content-Empfehlungen. Das will ich euch jetzt an dieser Stelle nicht vorenthalten. Wichtiger Punkt. Und was würde ich gerne als Challenge noch machen?
Also ich kann die Zeit überbrücken, während du nachdenkst, und nochmal kurz sagen, Claudi, ich bin super gespannt oder freudig über dein Bier, aber dieses Whisky-Bier, das ist schon wirklich Next Level.
Ja, alter Vater, deswegen wollte der Jan jetzt auch hier verfrüht abbrechen, so, ne, der ist wieder Kudebu jetzt gerade, so, ne, kurz vorm Ziel, wirft er, kriegt dann Kolbenklemmer hier, so, ne, Jan gibt auf, festgefressen wegen zu viel Alkohol, ne, der wird halt auch geschmiert, oder nicht genug, wie auch immer. Auf jeden Fall hatte ich, und das fällt mir jetzt tatsächlich sofort wieder ein, als Donald Trump seine erste Wahl gewonnen hat. Ne? Da haben wir das ja viele, also ich auf jeden Fall, so die gesamte Nacht über verfolgt. Ne? Und dann am nächsten Morgen gab dann halt einfach die Bestätigung, okay, Donald Trump hat die Wahl gewonnen. Und ich habe gedacht, oh krass, das ist so eine Zäsur. So, ne? Jetzt ist dieser Dödel in den USA an der Macht und das wird sehr viel mit den Amerikanern machen. Und damals habe ich überlegt, wenn er die Wahl gewinnt, werde ich nach einem Jahr mit dem Motorrad durch die USA fahren. Du hast ein Jahr später natürlich dann Januar. Deswegen hatte ich gesagt, ich fange an in den Südstaaten, irgendwie in Florida, fahre dann mit dem Motorrad die südlichen Staaten ab, Kalifornien hoch und dann quasi die nördlichen Staaten wieder zurück Richtung New York und sammle quasi O-Töne und Stimmen und Eindrücke der Veränderung des Landes durch die Wahl Donald Trumps. So, das war mein Ding. Und jetzt wird ja Donald Trump wieder zur Wahl stehen und vielleicht wiederholt sich das ja. Und dann hätte ich jetzt tatsächlich eine Motivation, das zu machen. Also das wäre so eine, also so ein, keine Ahnung, irgendwie so
jetzt klopfen wir erstmal kurz alle dreimal auf Holz, dass du diese Challenge nie machen musst, weil keiner Bock hat auf den Deppen. Aber entschuldige, ja?
Genau, also wie dem auch sei, also so eine keine Ahnung, Fahrt zu den Leuten Geschichte würde ich gerne mal machen. Das ist, also es ist eigentlich fast egal, wo das ist, ne? Aber mit dem Motorrad zu den Leuten fahren.
Wow, klingt das nach einer Döni-Challenge.
Ja, also du kannst ja auch mit der Himalayan durch den Himalaya zu den Leuten fahren. Ist auch krass. So, ne? Es ist ja, da ist ja tatsächlich der Weg das Ziel und die Leute das Spannende. Deswegen mache ich auch diesen Podcast mit dir. So. Das ist ja für mich
Ich hab eine Challenge für dich.
Du musst mir jetzt keine Challenge geben. So, doch, das ist natürlich. Auf, das ist, warte. Bevor du jetzt diesen Challenge-Charakter aufmachst, musst du mir erstmal nachlegen. Ich meine, du hast jetzt natürlich noch Gelegenheit gehabt, irgendwie zu sagen, ja, ich fahre mit dem Motorrad einen Vulkan hoch, so, ne? Um dieses Dünni-Challenge-Ding rauszunehmen. Aber was hast du dir denn immer mit dem Motorrad gewünscht?
Naja, also es geht ja nicht um Wünschen, sondern Challenge sollte ich ja herausfordern.
Naja, das ist ja, man kann sich ja Herausforderungen wünschen, so, ne? Du musst es dann nur machen.
Naja, aber wie jetzt Kulewu mit dem Roller nach Gibraltar gefahren ist, was wirklich in keiner Sekunde während des Tuns geil war, danach schon, also er hat selbst gesagt, ich habe es ja vorhin genannt, so am Ende kommen wirklich die Endorphine, geil, ich habe es jetzt geschafft, war echt harte Arbeit, war echt anstrengend, jetzt bin ich durch. Und wahrscheinlich wäre für mich dann so eine Challenge, keine Ahnung, eine Woche Rocker sein oder so. Also auf irgendeiner Chopper Alpenpässe fahren, wo ich in jeder Kurve einfach nur denke, so ein Scheiß, Alter, jetzt kratzen schon wieder die Fußrasten, ich möchte irgendwie ein anderes Motorrad haben und das Ganze am besten noch in so einer Kutte oder so. Das wäre so eine Challenge, da müsste ich mich sehr überwinden und dann hätte ich wahrscheinlich sehr viel Endorphine, wenn es irgendwie vorbei war. Und nein, das ist kein grundsätzlicher Rant gegen Choppers und so weiter, fahrt einfach, was ihr wollt. Trotzdem wäre es einfach nicht mein Ding, ich hätte da nicht so viel Bock drauf. Vielleicht würde so eine Challenge mein Denken aber auch verändern und ich wäre danach ein komplett geläuteter Mensch. Kann möglich sein, wäre auf jeden Fall.
Jetzt muss ich mir noch hinterlegen, das ist ja noch lamer gefühlt, als mit dem Motorrad einfach nur durch die USA fahren und mit den Leuten reden, so, ne?
Ja gut, vor allem wenn du mit Trump-Leuten redest, dann wird es wahrscheinlich schon ein ganz schöner Pain in the Ass, wie man da drüben sagen würde. Aber gut.
Aber du hast mir tatsächlich auch eine super geniale Steilvorlage mit diesem Rocker-Ding und diesem Kutten-Ding
gegeben. Gerne.
Und zwar, ich hatte ja gesagt, ich muss unbedingt noch ein paar Entertainment-Tipps loswerden. Und einer davon, da müsst ihr jetzt aber noch ein bisschen drauf warten, ist mir aber die Tage begegnet, es gibt wieder einen richtigen Motorradfilm im Kino.
Oh.
Ja, also kommt jetzt Anfang Juni in die Kinos. Die Trailer sind jetzt schon überall verfügbar. Hauen wir hier gerne auch in die Videobeschreibung. Und zwar heißt der The Bike Riders, ist mit Tom Hardy und keine Ahnung, wie der andere Dude heißt. Der ist jetzt aber quasi überall gerade und ein Ultra-Star. Ich habe mir das, glaube ich, irgendwo aufgeschrieben. Ah ja, guck mal, der ist er doch. Austin Butler. Also, irgendwie so ein Hollywood-Schönling. Austin Butler, Tom Hardy, sieht auch gut aus. Auch dicke Muskeln, so wie Kulewu. Die machen The Bike Riders. Und da geht es anscheinend basierend auf einer wahren Begebenheit um eine Rockerband, die sich 1965 in den USA, in Chicago, gegründet hat. Und dann eben relativ schnell diesen Rockerweg eingeschlagen hat mit Gewalt und Prostitution und Drogenverkaufen und dies, das. Und der macht einen sehr interessanten und einladenden Eindruck.
Ja, während du es gesagt hast, habe ich jetzt gerade die ersten Infos aufgebracht. Klar, Und auch die ersten 10 Sekunden des Trailers geschaut, habe dann aber festgestellt, dass ich während Tom Hardy labert nicht dir zuhören kann. Deswegen habe ich es dann freundlicherweise unterbrochen. Aber macht einen extrem guten Eindruck. Soll im Juni 2024, beste Kinozeit, wenn es endlich wieder warm wird und man Motorrad fahren kann, in die deutschen Kinos kommen.
Aber wie geil ist das denn bitte? Du kannst, wenn es warm wird, mit dem Motorrad am besten ins Freilichtkino fahren. Jan, da kannst du sogar deine neu gestrickte Gasgeflüster-Kutte anziehen. Ne, das ist natürlich dann kein Lederding, sondern eher so ein Strickjäckchen. Auch völlig in Ordnung, so, ne? Blümchen hinten drauf, ne? Ein Radler in der Hand, alkoholfrei natürlich.
Ey, das wäre doch mal geil. Also Michel und ich träumen ja schon seit Jahrzehnten von Merch, sind aber viel zu faul, es umzusetzen, auch wenn immer mal wieder Anfragen kommen.
Und jetzt ist ein Gasgeflüster-Strickkutten?
Alter, das wäre doch mal geil, wenn Blümchen? Wir Kutten machen. Und wenn ihr darauf Bock habt, das schreibt uns mal. Da habe ich viel mehr Bock.
Also wenn jemand häkeln kann von euch.
Nee, aber viel besser als irgendwelche Hoodies, T-Shirts, das machen irgendwie mal alles voll lame. Aber einfach Kutten. und mit denen dann so ein bisschen vorm Hells Angels Clubhaus hin und her
fahren. In rosa, mit lila, blassblau.
Das wäre mal geil.
Schön also, Einhorn hinten drauf. Nee, können wir, also wenn jemand das möchte, Jan strickt persönlich, hat er mir gerade schon zugenickt.
Da kommt so ein Wollknoll und sagt hier mal selbst, bitteschön. Do it yourself, ist so der neue Trend. Aber das fände ich schon mal geil.
So eine wird das super Merch.
Schöne Gasgeflüsterkutte, die man dann über einen Lederkombi trägt. Alter, wäre das nice. Naja, also, sind wir gespannt.
Ja, aber
kommt der Film raus. Du hast noch mehr Content.
Ja. Also wer jetzt gar nicht mehr so lange warten möchte und trotzdem coole Typen. Da kommt jetzt quasi noch Tipp Nummer 2 hinterher. Jan ist schon super angebüdelt. Nee. Die Bäckchen sind aber sowas von gespannt. Und er freut sich jetzt tatsächlich auch auf diesen Tipp. Denn, warum freut er sich? Er weiß zwar noch nicht, worum es geht, aber er wird sich gleich einen Ast freuen. Denn es geht um jemanden, den wir hier schon im Podcast hatten. Unter anderem.
Ich weiß es. Ich habe es gelesen.
Ja, erzähl.
Ann-Kathrin Benediksen, Affe auf Bike, deren Buch wird verfilmt.
Echt jetzt?
Ja, ich glaube schon.
Boah, krass, da weißt du mehr als ich. Das wollte ich jetzt überhaupt gar nicht sagen. Ich wollte was ganz anderes sagen. Also, wir hatten natürlich auch schon Ann-Kathrin Benediksen, die jetzt gerade hier eine flotte Sohle bei Let's Dance aufs Parkett legt.
Die davor bei Seth vs. Wild. Alter, krass.
Wie die und also ganz wild, ganz wilde Geschichte. Und die meine ich aber tatsächlich gar nicht. Sondern ich spreche von Patrick Hobelsberger. Der 25-Stunden-Mann, der bei uns auch schon im Podcast gewesen ist. Damals, nachdem er aus der Supersport-WM quasi zurück nach Deutschland gekehrt ist und in der Saison vor seinem IDM. Nee, warte mal, das ist schon länger her. Egal. Er war auf jeden Fall bei uns im Podcast und fährt jetzt beim GERD56-Team in der IDM Superbike. Und die GERD56-Boys haben eine Videoserie jetzt gestartet. Und es ist echt ein super gelungenes Erstvideo, Erstlingswerk. Wobei der Videograf ist Profi, das sieht man. Aber das ist echt ein echt gutes Erstlingswerk geworden. 46 Minuten lang, hat so einen Doku-Charakter. Racing-Team, super sympathisch. Carsten Wolf spricht super viel auf Ostdeutsch. Ich liebe es. Ihr werdet das auch lieben. Link findet ihr in der Videobeschreibung. Und Jan muss jetzt pinkeln. Er wackelt ganz nervös mit dem Topf.
Nee.
Deswegen
ich hab mir bloß
gerade gedacht, jetzt die Folge und sagt tschüss.
Wie kannst du GERD56 heißen und dein Video 46 Minuten laufen lassen? Ey, ganz ehrlich, dann mach doch 10 Minuten Afterscene, Credits, was auch immer da noch rein, um die 56 Minuten zu knacken. Aber geil, auch das habe ich mir schon aufgerufen. Michael, da musst du mich nochmal dran erinnern, dass wir das auf jeden Fall in die Shownotes packen. Ich bin nicht mehr in dem Zustand, wo ich mir diese ganzen Dings speichere. Ich gönne mir jetzt den restlichen Rest dieses Whisky-Biers, das mich wirklich völlig aus dem Leben wirft. Wieso habe ich das aus dem Kühlschrank gezogen? Trotzdem nochmal danke an Claudi, Thiago und Effe für die Bierspende. Bisschen was steht noch im Kühlschrank, das machen wir dann im nächsten Podcast auch. Es war mir ein Fest, danke für die Tipps, Michael. Damit haben wir doch jetzt wirklich, ich glaube, die Stunde voll, oder? Und du hast...
Absolut. Mann. Wir sind bei 56 Minuten. Wie gut ist das denn? Das passt natürlich perfekt zu GERD56. Ich mache jetzt Schluss. Thiago, Prost auf dich, bevor die Zeit abläuft. Die anderen Biere trinke ich beim nächsten Mal. Tschö!
Tschö!
Beim virtuellen Stammtisch, da wird nicht geschwiegen. Michel und Jan, die durch die Motorwelt fliegen. Über Gas und Getriebe, leidenschaftlich und schwer. Erzählen sie Geschichten vom Asphaltmeer. Ja. Mit Worten scharf wie Kurven, tief in der Szene drin. Jede Episode ein Wheelie für den Adrenalinsinn. So von Technik bis zur Tour, sie decken alles ab. Gasgeflüster, der Soundtrack für den Asphalt, den ich hab. Yes, y'all.
Podcast geflüstert. Der beste Motorrad-Podcast.